Domradio. Blick in die Bibel.
Woche für Woche schauen wir auf Textstellen in der Bibel und haben Expertinnen und Experten zum Gespräch eingeladen. Gemeinsam schauen wir, welche Botschaft dieser alte Text für uns heute hat. Mein Name ist Johannes, herzliche Grüße. In dieser Woche sprechen wir mit dem Theologen Thomas Söding. Er ist katholischer Seniorprofessor für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität Bochum und er ist Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Guten Tag, Professor Söding.
Ja, guten Tag, Herr Scheuer.
Heute am katholischen Festtag Maria Heimsuchung. Bevor wir über dieses ganz aktuelle Tagesevangelium reden, Maria, was bedeutet für Sie Maria?
Ja, ich komme aus Norddeutschland. Da ist jetzt die Marienfrömmigkeit nicht ganz so ausgeprägt wie in anderen Ländern. Mich hat einer meiner Theologieprofessoren mal sehr beeindruckt in einem meiner ersten Semester. Der hat dann in einer Predigt gesagt, mehr als im Neuen Testament über Maria steht, brauche ich eigentlich nicht. Aber das, was im Neuen Testament über Maria steht, das brauche ich schon. Und das möchte ich auch gerne so auf mich selber beziehen. Also diese Frau aus Nazareth, die Mutter Jesu, ohne die Jesus nicht zur Welt gekommen wäre, die so ihre Geschichte mit Jesus hat, die nach dem Johannesevangelium zur Fürsprecherin wird, das ist schon eine sozusagen sehr beeindruckende Frau. Mir ist auch das Grüße, seist du Maria, im Laufe der Zeit etwas wichtiger geworden. Jetzt wäre ich mal sehr persönlich nach dem Tod meines Vaters, als ich mit meiner Mutter zum Grab gegangen bin. Was betet man dort? Und wenn dann zum Schluss von der Stunde unseres Todes die Rede ist, dann berührt das einfach etwas. Und deswegen gehörten Vater Unser und gegrüßet seist du Maria immer zusammen.
Marienfrömmigkeit ist ja was ganz besonders Katholisches. Beten Sie auch einen Rosenkranz?
Ja, allerdings nicht so regelmäßig wie vielleicht andere, aber auch da habe ich jetzt eine vor allem mich prägende Erinnerung. In der Gemeinde, in der ich zusammen mit meiner Frau lange Zeit gelebt habe, gab es eine Tradition einer nächtlichen, bis in den Tag hinein dann gehenden langen, ich möchte mir hier keinen Orden anhängen, Pilgerfahrt. Und die hatte, also einer Pilgerwanderung, das waren so an die 40 Kilometer. Und da gibt es ein wirklich fieses Stück Weges, was so über so eine Betonpiste führt. Und dann kam der Rosenkranz raus. Und dann haben wir alle den Rosenkranz gebetet und der hat wirklich geholfen und getragen. Jetzt möchte ich den Rosenkranz nicht nur als Marschgepäck betrachten, aber doch sagen, diese Form von Frömmigkeit ist eine, die einfach zum Katholischen dazugehört und die den einen wichtiger als den anderen ist. Mir ist sie in diesen Wanderpilger-Momenten wichtig gewesen.
Ist Maria eine emanzipierte Frau? Wie würden Sie das aus feministischer Sicht einschätzen?
Ich würde jetzt mal so ein bisschen zurückhaltend sein. Also diese Kategorien, die sich natürlich aus der Neuzeit heraus entwickelt haben und ganz bestimmte soziale Konstellationen jetzt haben, also zurück zu projizieren. Im Neuen Testament ist zunächst mal wichtig, dass sie eine Jüdin ist. Paulus kann ja auch ein kurzes Weihnachtsevangelium schreiben von Jesus als dem Christus. Im Galaterbrief macht er das und dann sagt er als erstes geboren von einer Frau. Und dieses geboren von einer Frau ist sozusagen die paulinische Inkarnationsaussage, wenn man so sagen will. Und damit ist Jesus als Sohn einer jüdischen Mutter selbst jüdisch und in das Judentum hinein geboren worden und Jude geblieben und als König der Juden dann ja auch hingerichtet worden. Das ist mir zunächst mal sehr, sehr wichtig. Und das Zweite, könnte ich jetzt noch vieles anderes nennen, aber diese Konstellation im Evangelium, jetzt ist das Lukas-Evangelium, dass Maria angesprochen wird und Ja sagen muss, damit tatsächlich Jesus geboren Wort. Das ist ein Ausdruck von Freiheit. Das ist ein Ausdruck von derjenigen Freiheit, die tatsächlich gesegnet ist, weil sie eben halt, indem sie Ja zu Gott sagt, Ja zu Menschen sagt und damit überhaupt Jesus das Licht der Welt erblicken kann. Hier ist eine so dichte Beziehung zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Das ist eine so sensible Beziehung, die mit einer Frau nur einzugehen möglich gewesen ist, dass ich finde, davon könnte ihn auch nochmal jede Emanzipations- und Gleichberechtigungsbewegung inspiriert werden. Aber man kann jetzt nicht die marianische Gestalt und die marianische Tradition und Frömmigkeit sozusagen als Vorgeschichte der modernen Emanzipationsbewegung verbuchen. Dafür ist sie zu reich.
Aber Maria ist auch Projektionsfläche für ganz verschiedene Milieus. Die einen sagen, wow, Maria ist die Patronin der unehelichen Mütter. Denn davon, dass sie verheiratet gewesen ist, ist in der Bibel ja nicht die Rede. Die anderen, etwas Konservativen, die feiern die leibliche, das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Also da wird sie doch auch von verschiedenen Milieus ganz anders betrachtet.
So ist es. Und da bin ich jetzt Bibliker und hoffe nicht zu sehr Beckmesser, wenn ich sage, immer schon schön gemäß den Schriften gucken wir mal auf den Anfang zurück und schauen mal, welche Marienbilder dort bezeichnet werden. Und diejenigen, die damit übereinstimmen, die sollten in der Kirche tatsächlich wichtig sein. Und all dieser Kitsch, den brauchen wir nicht. Und alles Überbordende, das brauchen wir auch nicht. Für mich ist das, was sich in der marianischen Tradition der katholischen Kirche entwickelt hat, schon im Ansatz schriftgemäß, aber am besten von der Schrift her zu interpretieren, damit es nicht sozusagen des Guten zu viel wird.
Aber mit Kitsch meinen Sie nicht zum Beispiel Lourdes. Das wollen wir doch mal klarstellen, oder?
Also ich war in Lourdes, also das ist ja so beeindruckend. Nee, aber also Herr Schröer, auf die Auswüchse des Devotionalienhandels da vor Ort kann ich gerne verzichten.
Bis hierhin vielen Dank. Und jetzt hören wir das beeindruckende Tagesevangelium zu Maria Heimsuchung.
Aus dem Lukasevangelium. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück.
Wir sind weiter verbunden mit Professor Thomas Söding. Das ist ein Tagesevangelium, über das man sehr viel und sehr lange reden und nachdenken könnte. Was ist für Sie die Kernbotschaft?
Ja, die Kernbotschaft, würde ich zunächst ableiten aus der Komposition des Evangeliums, der wir dann diese Szene, verdanken. Und zwar sind einander zugeordnet Johannes der Täufer und Jesus von Nazareth. Die Hierarchie zwischen den beiden ist für den Evangelisten völlig klar. Der eine ist der Vorläufer, Johannes der Täufer, der andere ist der Messias, Jesus von Nazareth. Jetzt ist das im Evangelium so aufgeführt, dass zunächst angekündigt wird die Geburt des Täufers Johannes, dann wird angekündigt die Geburt Jesu, danach wird von der Geburt des Täufers Johannes erzählt und danach von der Geburt Jesu. Das ist dann das Weihnachtsevangelium. Und wir haben jetzt gerade die Verbindungsstelle gehört. Und an der Stelle. An dieser Stelle wird durch das Handeln von Maria und Elisabeth diese Hierarchie genau umgedreht. Maria, die Mutter des Herrn, wie Elisabeth korrekt sagt, macht sich auf den Weg zu Elisabeth. Und dieser Weg Marias durchs Gebirge, der ist ja dann später auch wunderbar folkloristisch besungen worden, dieser Weg Marias durch Gebirge zeigt eigentlich schon an, welchen Weg Jesus als der Messias gehen wird, nämlich hin zu den Menschen, nicht wartend, bis sie zu ihm kommen, in der Anerkennung derjenigen, die eigentlich in Anführungszeichen unter ihnen sind, denen sich aber der gegenüber der Messias als Diener und damit als Retter erweist. Das finde ich faszinierend. Und dann kommen diese beiden Frauen zu Wort an dieser Stelle beide sind prophetisch begabt, Maria sogar poetisch. Wir haben also hier einen der Psalmen innerhalb des Neuen Testaments, der zeigt, wie hier aus einer jüdischen Frömmigkeit heraus ein Hoffnungshorizont geöffnet wird, der jetzt Jesus dann die Bahn bereitet.
Also das sollte man von Maria erstmal gar nicht erwarten. Die ist ja jetzt nicht studiert oder hat irgendwelche Poetologie gelernt, dass sie da auf einmal so groß und so gewaltig poetisch aus alten Psalmen schöpfend einen Text parat hat.
Ja, Herr Eschre, das sagen Sie. Sie ist nicht gebildet gewesen und wahrscheinlich ist das ja auch historisch so. Aber wir dürfen nicht verkennen, dass zur katholischen Marienfrömmigkeit auch sehr viele apokryphe Traditionen gehören, zum Beispiel aus dem Protevangelium des Jakobus. Und danach hat Maria eine 1a-Ausbildung bekommen. Und in vielen, vielen, vielen Marienbildern, besonders in Verkündigungsszenen, liest sie ja ein Buch. Und jenseits der historischen Expertise, über die wir jetzt uns lange streiten können, ist das ja ein Zeichen. Ja, also je mehr ich weiß, desto verständiger kann auch mein Glaube sein. Je mehr ich fragen kann, desto klarer kann auch meine Zustimmung sein. Und von dort her ist dieses Marienbild jenseits von Kitsch sehr intensiv, sehr positiv. Die Prophetin, so wie es im Alten Testament, Miriam zum Beispiel, trägt ja ihren Namen, ist auch eine Prophetin, hat sprechen können, so kann sie hier sprechen und bringt in diesem Magnificat, das ja auch zum Stundengebet der Kirche zentral gehört, praktisch die Geschichte Israels, die Geschichte Jesu und ihre eigene Geschichte in eins zusammen, sodass wir unsere Geschichte jetzt auch in dieses Gebet einschreiben können.
Und das sind ja lauter Verheißungen. Ich muss dann doch schon mal stutzen, wenn ich lese, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Also, wenn ich jetzt Trump, Putin oder andere anschaue, passiert aber gar nichts.
Ja, und zwar alles, ich möchte zunächst mal noch die Provokation unterstreichen, alles nicht als möge doch irgendwann einmal, sondern im Modus von Aussagen, ja, die sich immer auf das hier jetzt vorweggenommen Ereignis der Geburt Jesu, des Lebens Jesu und der Auferweckung Jesu von den Toten darstellen. Es ist eine realisierte Verheißung, eine Gegenwartsverheißung. Und der Blick, Herr Schröer, würde ich sagen, ist hier erstmal auf diejenigen Orte und Menschen gerichtet, die sich von dieser Verheißung ansprechen lassen. Die bilden auch einen Teil unserer Realität. Und das kann dann gegenüber den Potentaten aller Generationen und Putin und andere Machos haben sie jetzt im Moment genannt, können das Gegenorte sein. Es kann aber auch mehr sein als Gegenort. Es kann schon die Antizipation einer Zukunft sein, wenn denn mal, auch das gehört ja zum Magnificat, die Reiche dieser Pseudomächtigen zusammengebrochen sein werden. Wann braucht es Menschen, die aufpassen, die zugerüstet sind, die aus dieser Hoffnung leben, und diese Menschen zu sammeln und denen auch eine Sprache zu geben, darin sehe ich den Sinn des Magnificat.
Das sagt Professor Thomas Söding, der Seniorprofessor für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität Bochum und Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Mit ihm blicken wir in dieser Woche in die Bibel. Für heute herzlichen Dank. Und morgen, dann geht es im Tagesevangelium um den heiligen Thomas, den ungläubigen Thomas, den großen Zweifler. Über ihn erfahren wir dann morgen mehr. Ihnen und euch allen wünschen wir einen schönen Tag, Maria Heimsuchung an diesem Donnerstag. Vielen Dank.
Dem schließe ich mich an. Danke.
Domradio, unser Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier ab 7 Uhr.